Frieden mit der Natur. Eine Serie zur Weltnaturkonferenz COP16 in Cali.
Erbgut legt fest, welche Eigenschaften Pflanzen und Tiere haben. Und für die Industrie ist es enorm wertvoll. Mithilfe von Schnipseln lassen sich künftig zum Beispiel neue Arzneimittel entwickeln. Aber sollen Biotechnologiekonzerne sie umsonst bekommen? Zu dieser Frage gab es schon vor der Weltnaturkonferenz COP16 in Cali viel Streit. Jule Reimer mit den Einzelheiten im letzten Beitrag unserer Reihe über Biodiversität.
Wenn sich Unternehmen unerlaubt an Samen von Pflanzen und Tieren aus einem anderen Land bedienen, um damit Geld zu verdienen, betreiben sie Biopiraterie. Denn laut internationalem Recht gilt:
Wenn ein Unternehmen, sagen wir aus Deutschland, die genetischen Ressourcen von, sagen wir, Indien brauchen möchte, dann muss die einen Vertrag machen mit Indien. Da muss sie sich einig werden darüber, was die Bedingungen sind, um das zu nutzen und wie der Vorteil ausgeglichen wird.
Erklärt Simon De Gelo, Experte für Nutzpflanzen bei der Schweizer Stiftung SwissAid. Festgehalten ist dies seit 2010 im Nagoya-Protokoll der UN-Konvention zum Schutz der Artenvielfalt, vereinbart als sogenanntes ABS-System. A steht Englisch für Access, wie Zugang, B und S für Benefit Sharing, also Vorteile und Erlöse teilen. Nur, heutzutage müssen Biopiraten kein lebendes genetisches Material mehr über Grenzen schmuggeln. Es reicht, die DNA als digitalisierte genetische Sequenz aus den Datenbanken der Welt abzugreifen. Das sei wichtig für alle Forscher in der Welt, sagt Jörg Overmann, Direktor des Leibniz-Instituts DSMZ, Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen, um
Bioressourcen, aber auch digitale Sequenzinformationen gerade auszutauschen. Und das geht nur über den freien Zugang.
Bei der Weltnaturkonferenz 2022 in Montreal hatten sich die Vertragsparteien mühsam auf einen Fonds geeinigt, aus dem Geld an Länder fließen soll, die ihre digitalisierten Geninformationen allen zugänglich machen. In Cali wird nun um das Wie gerungen. Viele Entwicklungsländer, vor allem die Artenreichen, stoßen sich an ungenauen Definitionen im vorgeschlagenen Vertragstext, berichtet Simon De Gelo.
Auf Englisch redet man von Free Access, aber heißt jetzt freier Zugang, heißt das auch Gratiszugang? Das kann es ja nicht sein, weil dann wird kein finanzieller Vorteil mehr ausgeglichen.
Nitin Ramakrishnan ist Jurist für internationales Völkerrecht beim Third World Network, einer der wichtigsten Lobbyorganisationen des globalen Südens. Er fordert:
So they have conditions.
Alle Datenbanken haben Nutzungsbedingungen. Warum können Sie in diese nicht eine mehr aufnehmen? Nämlich, wenn Sie mit den hinterlegten Geninformationen Gewinne machen, teilen Sie diese fair und angemessen, beziehungsweise so, wie es international festgelegt wurde.
Sorgen macht Ramakrishnan auch eine bislang ungenügende Definition, was als öffentliche Datenbank zu betrachten sei.
Wenn Sie in einem internationalen Rechtsdokument den Ausdruck öffentliche Datenbanken verwenden, dann müssen Sie definieren, was er meint. Wenn eine Datenbank öffentlichen Zugang gewährt, aber einem privaten Eigentümer oder einer privaten Stiftung gehört, gilt das dann auch als öffentliche Datenbank?
Nitin Ramakrishnan kennt Positivbeispiele wie das Pandemie-Grippe-Vorbeugeprogramm der Weltgesundheitsorganisation, das zuverlässig freien Zugang und Informationsaustausch gewährt. Aber die meisten Datenbanken für Gensequenzinformationen sitzen im reichen Norden der Welt. Die Corona-Pandemie, der Umgang mit Patenten auf Impfungen und Tests, all das hat Misstrauen vertieft. Der Jurist fragt sich auch, ob und wie die Verwendung der Geninformation überhaupt nachverfolgt wird. Bei der wichtigsten einschlägigen Datenbank INSDC, die von Institutionen der USA, der EU und Japans betrieben wird, könne sich jeder anonym nach Belieben digitale Gensequenzinformationen herunterladen.
Es scheint, als würde ein anonymer Zugriff gefördert, ohne dass auch nur ansatzweise geklärt wäre, wer die Person ist und wofür dieses wertvolle Gut verwendet wird.
Ramakrishnan schlägt deshalb vor, das diskutierte System aus öffentlichen Datenbanken und dem multilateralen Fonds durch ein zweites zu ergänzen. Wenn es sich um digitalisierte Geninformationen von Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen handele, die nur in diesem einen Land vorkommen, sollte der Herkunftsstaat über nationale Datenbanken kontrollieren können, wer Zugriff erhält. Zu teuer, zu kompliziert, entgegnet der Mikrobiologe Jörg Overmann. Beim Nagoya-Austauschsystem für lebende Pflanzen und Tieren, das nur von Staat zu Staat funktioniert, müsse man manchmal ein Jahr lang auf einen einzigen Stempel warten. Für Mikroorganismen sei sowas gar nicht machbar, weil die nur gebündelt neue Forschungsergebnisse liefern könnten.
Sie müssen sich vorstellen, es kommt ein Nutzer und der Nutzer lädt jetzt 100 oder 1000 Sequenzen runter aus zig verschiedenen Ländern. Welchen Anteil hat die einzelne Sequenz aus einem bestimmten Land an diesem Erkenntnisgewinn? Wie wollen Sie das bewerten?
Auch herkömmliche Züchter greifen auf den riesigen Genpool der Natur zurück, wenn Pflanzensorten oder Nutzrassen von Seuchen erfasst werden und Missernten drohen. Dem Schweizer Konzern Syngenta gelang es, bestehende Peperoni-Sorten mit einer wilden Peperoni aus Jamaika zu kreuzen, die gegenüber der schädlichen weißen Fliege resistent ist. 2013 erteilte das Europäische Patentamt dem Unternehmen dafür ein Patent auf alle Pflanzen mit dieser Eigenschaft. Simon De Gello beschreibt die Folgen.
Wenn sonst jemand damit züchten möchte, ob in Jamaika oder in Europa oder sonst wo, dann braucht er die Erlaubnis auf die neue Sorte, die er damit gemacht hat, von Syngenta, und er muss Lizenzgebühren zahlen.
Zwar dürfen seit 2020 in Europa Eigenschaften aus Wildpflanzen nicht mehr patentiert werden. Da dies jedoch nicht rückwirkend angewendet werden kann, hält Syngenta das Patent noch bis 2033. Mikrobiologe Overmann argumentiert, Mikroorganismen machten bis zu 3/4 der begehrten digitalisierten Geninformationen aus und könnten sich binnen kurzer Zeit um die ganze Welt bewegen. Schon bei lebenden Nutzpflanzen sei die Herkunft oft schwer einzugrenzen, gibt Simon De Gello von SwissAid zu.
Wenn man eine Kartoffel hat, die man gerne nutzen möchte, eine spezifische Sorte, ist schwierig zu entscheiden, muss man jetzt irgendwie an Peru bezahlen, die die Kartoffeln ursprünglich domestiziert haben, muss man irgendwie nach Irland bezahlen, die sie irgendwie dann nach Europa gebracht haben und da lange kultiviert haben, oder muss man irgendwie an das Land zahlen, wo jetzt diese spezifische Sorte herkommt.
Ein Vorschlag für Kali lautet deshalb, die wichtigsten Nutznießer der Biodiversität sollten grundsätzlich einen gewissen Betrag ihres Umsatzes oder Gewinns in den multilateralen Fonds einspeisen. Namentlich genannt werden die Pharma, die Kosmetik sowie die Nahrungsergänzungsmittelindustrie.